Ja, hallo Andreas. Ihr bezeichnet euch als Überjazz-Gruppe. Hildegard lernt fliegen. Was verstehe ich? Das ist ja fast so, als würde Jazz auf Nietzsche treffen, wenn ich den Begriff mir anhöre. Überjazz-Gruppe. Was ist denn darunter zu verstehen?
Ja, also diesen Begriff, den haben nicht wir kreiert, sondern das ist einer der vielen Momente, wo ein Veranstalter oder ein Journalist unsere Musik beschreibt, in Worte fasst. Aha. Das ist etwas, was wir selber zum Glück ja eigentlich nicht tun müssen. Wir fassen unsere Musik nur in Musik und lassen die Musik sprechen. Aber es ist natürlich immer spannend zu lesen und zu hören, wie andere Leute unsere Musik wahrnehmen und auffassen und als was sie sie bezeichnen oder wie sie sie beschreiben. Daher ist es aber dann für mich jeweils auch ein bisschen schwierig, diese Begriffsfindungen genau zu erklären, weil sie ja nicht von mir stammen. Aber über Jazz, ich denke jetzt mal, mit diesem Begriff ist sicher ein bisschen so zu verstehen, dass sich die Musik einerseits über die Jazz-Stilistik hinaus wagt, andere Einflüsse mitverarbeitet und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen einen über- oder außerirdischen Bewusstseinszustand wecken kann.
Es hängt ja sehr viel bei den Stücken von deiner Stimme auch ab. Es ist ja auch so ein Korrespondieren zwischen Stimme und Instrumenten, ein bisschen auch aufeinander eingehen. Beim ersten Gedanken ist mir eingefallen, ein Schweizer, der Jazz singt oder beziehungsweise viel mehr noch macht mit seiner Stimme. Da fallen natürlich auch andere Schweizer Sängerinnen und Sänger einem ein, wie Erika Stucki oder wie Christian Zehnder zum Beispiel. Aber deins ist jetzt wieder was ganz Eigenes. Wo würdest du dich da sehen? Ist das mehr zwischen Klassik und Jazz auch ein bisschen? Oder ist es das spielerische Moment, was da bestimmt ist?
Nein, zwischen Klassik und Jazz sehe ich das eigentlich nicht so sehr. Mhm. Obwohl Berührungspunkte mit beiden Stilistiken da sind. Es ist, glaube ich, einfach wie bei vielen Instrumentalisten im Jazz, es auch der Fall ist so, dass ich versuche, die Stimme als Instrument zu betrachten und die Grenze dieses Instruments stetig zu erweitern und spielerisch damit umzugehen, Dialoge zu führen mit anderen Mitmusikern oder mit dem Publikum. Und dabei entsteht dann eben, was entsteht quasi. Ich denke jetzt im Vergleich zu Christian Zehnder, mit dem ich im Moment übrigens gerade zusammenarbeite, ja, an einem Projekt für zwei Konzerte, der hat sich mehr jetzt auch mit den traditionellen oder ethnischen Gesangstechniken aus der alten Region, aber auch aus osteuropäischen Ecken und asiatischen Ecken beschäftigt, das habe ich weniger getan.
Da wäre ich meine nächste Frage. Es gibt
noch mehr amerikanische, ja, Einflüsse vielleicht in ihre Musik. Mhm. Ja, aber ich glaube, es ist einfach ein spielerischer Umgang mit dem Instrument. Und dann, ja, wie es du jetzt beschrieben hast, bei Hildegard lernt fliegen, ist es so, dass ich oft auch bestimmte Klänge dieses Instruments Stimme versucht habe, diesen Klängen ein Zuhause zu komponieren, damit sie sich austoben können. Und dadurch sind die Stücke manchmal schon auch ein bisschen um diese vokalen Ideen drumherum gebaut. Vielleicht ist es das, was du beschrieben hast.
Ja, weil, also ihr sagt es ja selber auch, ihr seid nicht irgendwo so die Band für die Schublade oder die Combo für die Schublade, sondern ihr nehmt euch die Freiheiten, sage ich jetzt einfach mal, ja, mit dem, was vielleicht auch, ich habe jetzt noch kein Live-Konzert von euch erlebt, aber was vielleicht auch in dem Moment passiert, ne, des Konzertes, daraus auch Dinge zu entwickeln. Abgesehen davon, dass es natürlich Stücke gibt, aber daraus halt eben auch ein bisschen zu experimentieren, nehme ich mal an, mit der Stimmung im Saal, vielleicht mit dem Publikum auch.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast ja auch mit dem Publikum, auch das Publikum gern mit einbezogen.
Das passiert immer wieder, es kommt ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Ja. Zuerst noch zu den Schubladen, ich denke, das hört man so viel und ja, das stimmt schon, aber im zeitgenössischen Jazz denke ich, dass ein Großteil der Bands und Projekte sich nicht mehr auf eine präzise Stilistik oder Schublade reduzieren lässt. Das ist ja ein Phänomen. Mhm. Ich finde es nur spannend, weil das immer von Journalisten oder Kritikern so bestimmt, ja, sie lassen sich nicht in eine Schublade sperren. Das tut eigentlich fast niemand im Jazz, sich einsperren lassen. Das ist ein bisschen eins der Phänomene, das diese Musik ausmacht. Und das stimmt, trifft natürlich auch für diese Band zu, aber das ist nicht ein exklusives Phänomen, dieses Ensemble. Und was vielleicht ein bisschen bei dem Projekt jetzt mehr im Zentrum steht als bei anderen Bands, die zeitgenössischen Jazz spielen, ist, dass wir zum Teil sehr intensiv mit dem Publikum kommunizieren oder es eben mit einbeziehen. Es kann sogar so weit gehen, dass die ab und zu mal vielleicht geräuschhaft involviert werden oder mitsingen oder sowas. Ja. Das passiert eben ganz spontan. Es gibt Abende, wo das sehr intensiv betrieben wird, dieser Austausch. Und dann gibt es auch Abende, wo das Konzert viel ernsthafter ist, wo es nicht einen so direkten, heißblütigen Austausch gibt mit dem Publikum, sondern wo das eher zarte, poetische Klänge sind, die da, die da angespielt werden. Also das kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie heiß ist das Publikum, wie extrovertiert sind die, wie wild, wie schnell reagieren die auf Impulse und so.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, ihr seid bei Aufnahmen, ihr seid also eigentlich, gut, wenn es Studioaufnahmen sind, kann man natürlich viel machen, aber bei Live-Aufnahmen, es gibt im Internet, kann man natürlich auf YouTube einiges mittlerweile sehen, ist mir aufgefallen, dass ihr eigentlich fast schon perfekt aufeinander reagiert. Ne? Ihr seid jetzt schon seit 11 Jahren zusammen in der Besetzung, glaube ich auch, oder?
Ja.
Und ist das sozusagen Resultat?
Es gab 2, 3 personelle Änderungen, aber seit 6 Jahren sind wir jetzt unverändert.
Das hat sich sozusagen jetzt auch ausgewirkt, dass ihr eigentlich schon aufeinander fast blind vertrauen könnt, oder?
Ja, wir haben sehr viele Konzerte gespielt und dadurch weiß man dann mit der Zeit halt auch die Finessen des einzelnen Musikers sehr rasch zu deuten, was natürlich zu einem extrem dicht gewobenen Netz an, sag ich mal, Kommunikationsnetz in der Band führt. Ja. Genau. Das ist so gewachsen ein bisschen, könnte man sagen.
Um nochmal zu deiner Stimme selber zurückzukommen, ein bisschen muss man ja beschreiben, was eigentlich einen da erwartet. Ne? Vielleicht kann man es auch nicht wirklich in Worte so fassen, aber also es geht schon so vom Falsettgesang bis zum Mouth-Percussion, kann man das vielleicht beschreiben, oder? Dazwischen ist alles möglich.
Ja, das sind so 2 Dinge, die sicher stattfinden. Ich habe Anführungszeichen traditionell Jazz studiert, ich musste klassischen Gesang auch studieren im Rahmen des Studiums. Das ist sicher eine Basis, die wichtig ist, aber die jetzt stilistisch nicht unbedingt mehr so eine große Rolle spielt in der Gegenwart. Es sind dann mehr Einflüsse, instrumentale Einflüsse, klanghaft, die Stimmen verwenden, geräuschhaft, Mundperkussion und eigentlich auch Singen ohne Text häufig. Ja. In Fantasiesprachen zum Beispiel und so.
Aber Scat-Gesang ist es, also das sprengt schon irgendwie die Vorstellung von Jazz und Scat-Gesang, weil das fügt natürlich gerne so in Anlehnung an Louis Armstrong, Scat-Gesang, Swing, solche Sachen.
Ja, das ist natürlich einfach.
Spielt, glaube ich, manchmal auch eine Rolle, aber.
4 Generationen dazwischen oder so.
Das
hat vielleicht auch viel mit dem zu tun.
Ja, aber man hat immer noch so die traditionelle Vorstellung des Scat-Gesang. Ja, gut, dann singt man halt die Melodie.
Das kommt drauf an, wenn du fragst. Es gibt viele Leute, die auch sich mit experimenteller Musik oder mit zeitgenössischer Komposition für Stimmen oder so beschäftigen. Für die ist es dann nicht mehr ganz so abgefahren. Oder die finden dann, ja, da habe ich aber Ähnliches auch schon gehört in der und der Komposition. Ja. Es gibt schon unterdessen einige Leute, die wirklich fernab vom gängigen Stimmengebrauch forschen. Gibt es zum Glück einige. Ja. Oft ist es halt dann so, dass es zum Beispiel, vielleicht ist eine zeitgenössisch-klassische Musik zwar mega experimentelle Stimmsounds zu hören, aber es ist dann vielleicht überhaupt nicht mehr zugänglich. Und bei der Hildegard ist es halt wie, es bleibt zum Teil trotzdem sehr zugänglich für den Hörer. Und es ist auch unterhaltsam. Es ist nicht irgendwie abgehobene, elitäre Musik für 2, 3 Hardcore-Kenner, sondern man findet trotzdem noch einen Zugang und trotzdem hat es eben auch Klänge, welche extrem weit weg sind von dem, was man sich gewohnt ist zu hören.
Ein wesentliches Element ist ja, dass ihr das Publikum auch direkt erreichen wollt und man davon ausgehen muss, dass so und so viel Prozent des Publikums jetzt eben nicht mit diesem Experimentellen so vertraut sind. Viele reagieren auch dann manchmal auch durch Lachen dann. Ne?
Ja, ist doch schön. Lachen ist etwas Entspannendes. Das ist voll okay.
Ja. Gut.
Es ist, man muss mit Stimmsounds die Klänge ein bisschen mehr einführen als bei einem Instrument. Mhm. Wenn du komisches Zeug machst, du musst das nicht, ich finde, man kann es nicht einfach von 0 auf 100, weißt du.
Ja.
Das Konzert beginnt, dann fängst du an mit dem komischen Kram, sondern du musst die Leute ein bisschen dorthin ködern und dann erst so im Verlauf des Konzerts wird es dann immer wie abgefahren. Mhm. Das macht es dann auch möglich, dass sie das zu akzeptieren beginnen, dass die Stimme eben nonverbal nicht mit Worten spielt, sondern mit Sounds, dass es mal abgefahren klingt. Und das führt dann auch dazu, dass nicht dauernd ein Gekicher ist und dass die das einfach auch mal handeln können, wenn die Stimme so kranke Sounds macht, ohne dass gelacht wird. Aber auf der anderen Seite, ja, lachen eben ist ja auch was Gutes. Also ich finde es dann auch komisch, wenn man so krampfhaft versucht, ernst, das muss jetzt ernst genommen werden, weil wenn jemand lacht, dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Das ist zum Glück nicht der Fall bei uns, bei niemandem. Hm. Wir nehmen uns auch selber manchmal nicht ernst und manchmal nämlich sehr ernst. Aber das ist alles möglich.
Gut, um sozusagen die Stimmung aufzulockern, ist daraus der Bandname entstanden, Hildegard Land Fliegen, weil das ist natürlich auch etwas, was man sich zuerst fragt, warum heißt eine Band Hildegard Land Fliegen?
Das war eine intuitive Idee unseres Schlagzeugers, Christoph Steiner. Und das kam wirklich aus dem Bauch. Das war nicht lange reflektiert. Und wir haben Stücke gespielt, wir hatten schon etwa ein einstündiges Programm und waren da zum Proben und mussten einen Bandnamen haben und waren da aber gar nicht am Diskutieren, sondern mitten in der Probe, er sitzt im Schlagzeug, mitten im Stück sagt er, stopp Leute, ich habe diese Hildegard Land Fliegen. Und irgendwie war, ohne zu diskutieren, waren alle auf Anhieb einverstanden. Es war so, ja, so ein Moment, wo einfach irgendwas stimmt, wo man gar nicht mehr groß diskutieren muss. Und ist ein sehr dankbarer Name, weil er die Fantasie anregt, finde ich.